Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme Will,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Democracy. Democracy.
Ich gehe seit 10 Jahren nicht mehr zum Wählen, weil ich es nicht mehr kann. Ich kann es einfach nicht mehr. Es ist zwar auch keine Lösung, aber ich kann es nicht mehr.
94% der deutschen Bürger glauben, keinen Einfluss auf die politischen Entscheidungen im eigenen Land zu haben. Ist das überhaupt noch Demokratie? Genau das ist unser heutiges Thema, politische Teilnahme. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Mikro-Europa-Sendung im August. Heute führen euch durchs Programm
Julia Aunu
und Pia Terstappen.
Hier in Baden-Württemberg ist nach fast 60 Jahren die CDU-Landesregierung von einer grün-roten Mehrheit abgelöst worden.
Die Grünen sind stärkste Partei im Parlament und stellen somit den ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands.
Der Wahlkampf in Baden-Württemberg wurde aktiv von den Bürgern mitgestaltet und interessiert verfolgt. Doch wie sieht das politische Engagement knapp ein halbes Jahr später aus? Engagieren die Menschen sich immer noch?
Ja. Sonst kann ich ja nicht teilhaben in der Demokratie.
Um die Politik mitzubestimmen, zumindest ein Stück weit.
Um Einfluss zu nehmen. Ich finde einfach, man kann sich nicht beschweren, wenn man nicht wählen geht.
An sich zeigt man dadurch ja seine Meinung und eine Tendenz, wie man leben möchte, wie man einen Staat regiert haben möchte.
Gehört zur Bürgerpflicht.
Weil das Minimum an Teilhabe ist, das man haben kann und auch unbedingt nutzen sollte.
Wenn eine Bundestagswahl ist oder irgendwas Größeres ansteht, dann nehme ich mir dann die Zeit.
Sieht also so aus, als sei das politische Interesse der Deutschen noch vorhanden. Die Teilnahme am politischen Geschehen und das Wählen einer Volksvertretung lässt sich niemand nehmen.
I try to think about what to wear. You know it's crazy when you're alone everywhere. So please, please take me. Please take me to your hands. And don't leave me. Please don't leave me for the plan. I have a way with words and not saying them. You know they told you everything. It's not fair to write it down. It's not right to say it out loud. I feel so isolated from the crowd. Oh, yeah.
Have you ever felt like you were alone with nowhere to run and nowhere to go? No place to hide, nowhere for your dreams. This is a democracy. Have you ever felt like you were alone with nowhere to run and nowhere to go? No place to hide, nowhere for your dreams.
I rolled out of bed this morning with no place for my head. Thought about it for a while, then I went straight back to bed. You know they're trying to find you when wondering eyes are set. And every one location is sent to you by private jet. I have a way with words and not saying them.
Not saying them.
You know, I know they told you everything.
Everything.
It's not fair to write it down. It's not right to say it out loud. I feel so isolated from the crowd. Oh, yeah.
What?
If I know what we all be followed everywhere we go. And everything seems wicked and like time and space on what we know.
Bream it, this is a democracy aus dem Jahr 2006. Partizipation, was bedeutet das eigentlich für ein demokratisches Land wie Deutschland? Politisch aktiv sein, mitmachen oder für mehr Demokratie eintreten? Wie sieht es damit eigentlich in den anderen Ländern aus?
Unsere Mikro-Europa-Reporterin Hanna Spaniel war am Tübinger Institut für Politikwissenschaften. Dort traf sie den Politologen Volkert Steu.
Immer wieder wird in den letzten Jahren heftig über die angeblich so stark steigende Politikverdrossenheit in Deutschland debattiert. Sinkende Wählerzahlen, schlechte Reputation der Politik, immer mehr Parteiaustritte. also ganz allgemein, weniger politische Partizipation. Partizipation, das heißt mitmachen, mitbestimmen, sich engagieren, zum Beispiel eben für Politik. Das kann, sagt der Politologe Volkert Stoll, durch Mitgliedschaft in Parteien geschehen oder durch das Engagement in einer Organisation wie Greenpeace. Doch ist es um das politische Engagement der Deutschen tatsächlich so schlecht bestellt? Volkert Stoll.
Ich denke schon, dass das Interesse für Politik und politische Zusammenhänge durchaus da ist und auf jeden Fall nicht schwächer ausgeprägt ist als in früheren Jahren. Bloß, dass es sich halt in anderen Formen niederschlägt, dass eben die Leute jetzt auch wirklich konkret an bestimmten Problemen interessiert sind und sich für diese einsetzen. Und was man eben auch sehen kann, dass die einzige Partei, die ja zurzeit ein positives Mitgliederwachstum erfährt, das sind ja die Grünen, die eben genau diese themenspezifischen Protestformen aufnehmen und sich die zu eigen machen und davon dann profitieren können.
Zwar sinken die Mitgliederzahlen der Parteien in den letzten Jahren tatsächlich, doch immer mehr junge Leute engagieren sich beispielsweise in Nichtregierungsorganisationen. Und gerade Stuttgart 21 Atomkraft-Plagiatsaffären zeigen, dass die Bürger in bestimmten Fällen sogar lautstark protestieren.
Stuttgart 21 ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Leute durchaus bereit sind, bei konkreten Themen sich zu engagieren, dass sie auf die Straße gehen, ohne jetzt allerdings sich auf breiter Basis in die Politik einzumischen.
Für den Politikwissenschaftler Stoll zeigt sich hier eine Entwicklung, eine entscheidende Veränderung in den letzten Jahren.
Also ich denke mal, das kann man schon so ein bisschen an einem Unterschied in den Generationen festmachen. Während die ältere Generation noch stärker sich in Parteien engagiert hat, auf einer breiteren Basis mit umfassenderem Verständnis, ist die jüngere Generation eher geneigt, sich nicht so fest zu binden, sondern themenspezifisch bei Aktionen mitzumachen, ohne jetzt sich dauerhaft zu engagieren oder engagieren zu müssen.
Doch dieses oftmals nur kurzfristige Engagement für einige wenige Themen macht Politik auch schwerer. Wenn sich immer weniger Leute in den Parteien engagieren, können die Politiker ihre Aufgabe als Vertreter der Bürger nicht mehr so leicht wahrnehmen. Denn Politik sollte sich schließlich nicht nur um große Themen kümmern. Und wie funktioniert es dann mit der Partizipation? Ist das, was wir gerade im Vorderen Orient sehen, richtiger Einsatz für Demokratie, also Partizipation?
Also die Demonstranten im Vorderen Orient, die gehen natürlich für ein konkretes Ziel auf die Straße. Das heißt, sie nehmen teil, sie partizipieren an politischen Veränderungen. Wie dauerhaft dieses Engagement ist, das wird sich jetzt noch zeigen, ob sie sich dann auch langfristig in einer Demokratie engagieren werden.
Und wie sieht dann die Zukunft aus? Wohin geht der Trend der politischen Partizipation hier in Deutschland?
Ich denke schon, dass das, was wir zurzeit sehen, diesen Trend ausmacht, dass eben breites Engagement in Parteien oder auf umfassender Basis mit dauerhafter Bindung an Bedeutung verlieren wird und die Leute sich eher bei themenspezifischen und kurzfristigen Aktionen beteiligen wollen, wie zum Beispiel Stuttgart 21 oder Atomkraft.
Leute! Ein Geschäft.
Im Dialog zwischen Bürgern und Politikern ist die Transparenz wichtig, also die Durchsichtigkeit des politischen Systems.
Aber viele beschweren sich, dass sie nicht verstehen, was da eigentlich in Berlin passiert.
Was meinen die Tübinger Bürger zur Transparenz und Verständlichkeit im politischen Diskurs?
Da hätte ich Verbesserungsbedarf.
Wenn man sich darum kümmert, kann man es verstehen. Also so auf den ersten Blick erschließt sich nicht alles.
Ich glaube, dass sehr, sehr viel in Hinterzimmern entschieden wird. Und das, was ich im Fernsehen über Politik mitbekomme, ist nur sozusagen die Bühnenshow. Und was dann in Wirklichkeit hinter den Kulissen und hinter Parteigrenzen und so weiter verhandelt wird, davon kriege ich eigentlich gar nichts mit.
Ich weiß nicht, ob man es besser machen könnte. Politik ist halt eine komplexe Sache und man könnte sich vielleicht etwas mehr bemühen.
Sag mal, Julia, wusstest du, dass 90% der Deutschen es für sinnlos halten, sich politisch zu engagieren?
Ja, traurig, aber leider wahr.
Bloß woran liegt das? Sprechen Politiker eine andere Sprache als junge Menschen oder ist ihr Programm nicht attraktiv genug?
Dabei sind gerade Jugendliche wichtiger Bestandteil der Politik, denn sie sind nicht nur potenzielle Wähler, sondern einige von ihnen auch die Politiker der Zukunft.
Aber diese Politikverdrossenheit gibt es nicht nur in Deutschland. Unsere Mikro-Europa-Korrespondentin Silvia Legler hat sich die Situation in Großbritannien angeschaut.
In England finden derzeit zahlreiche Proteste von Jugendlichen statt. Die Wahlbeteiligung ist in den letzten Jahren angestiegen. Und dennoch, viele junge Briten scheinen sich nicht für Politik zu interessieren. Was machen die Politiker falsch? Ian Adderley arbeitet für den British Youth Council, eine Organisation, die jugendliche Interessen vertritt. Er sieht die Politiker selbst in der Verantwortung.
Wenn die Politiker die jungen Leute wieder erreichen wollen, reicht es nicht, lange Vorträge und Reden zu halten. Warum nicht gleich Nägel mit Köpfen machen und ihnen schon früh das Recht geben, zu wählen? Genau das muss man tun, wenn man die Meinung junger Leute respektiert. Deswegen muss man das Wahlalter auf 16 senken.
Ein Blick auf das ehrwürdige Londoner Parlamentsgebäude reicht. Es ist ein altertümlicher Bau neben dem berühmten Big Ben. Nach wie vor arbeiten dort deutlich mehr männliche als weibliche Abgeordnete. Es sind Männer in grauen Anzügen. Vielleicht ist das genau der Grund, der die jungen Leute abschreckt. Misha Kleims, Student an der City University in London, sieht das ähnlich.
Ich denke, ein Grund für die Politikverdrossenheit ist die aktuelle Regierung. Vielen jungen Leuten erscheint die Politik realitätsfern. Aber gerade die derzeitigen Themen wie erhöhte Studiengebühren und der sinkende Lebensstandard sprechen Jugendliche an. Und das weckt natürlich auch ihr Interesse für Politik. Aber ob sich das auf die Wahlbeteiligung auswirkt, werden wir sehen.
Es scheint zumindest zu stimmen, dass Jugendliche sich bei gewissen Themen einbringen. Schon vor Jahren haben 1 Million Menschen gegen die britische Beteiligung am Irakkrieg demonstriert. Seitdem fehlt es nicht an Protesten und Demonstrationen. Doch das Politikverständnis ist ambivalent, findet Ian Adderley.
Junge Leute gehen für den Mindestlohn auf die Straße. Junge Leute kämpfen für die staatliche Unterstützung für Studenten. Junge Leute demonstrieren gegen Studiengebühren. Also ich glaube, sie beteiligen sich am politischen Geschehen. Junge Leute beschäftigen sich eben mit ihren politischen Themen und nicht mit denen der Politiker. Und dann muss man sich fragen, was ist eigentlich falsch an unserem politischen System?
Wie man junge Leute für Politik begeistern kann, zeigte die Wahlkampagne Barack Obamas 2008. Er war eben nicht nur ein Mann im grauen Anzug. Und so hätte sein Wahlkampfmotto nicht treffender sein können. Change we need.
Man muss sich nur anschauen, wie viele Jugendliche an der Kampagne von Obama beteiligt waren. Es waren sogar 14- oder 15-Jährige dabei, die noch nicht einmal wählen dürfen. Das war einfach eine andere Art der Beteiligung. Es war eben nicht dieses Ich, der Politiker, spreche zu den Menschen und danach machen sie das, was ich sage. Sondern es war eine kooperative Herangehensweise an die Politik, ein kollektiver Prozess.
Das war ein Beitrag unserer Partnerredaktion aus London, neu produziert von Elsa Rüff, Nathalie Nosek und Maximilian Heim. Weiter geht's mit Democracy for Money von Andrew Smith aus dem Jahr 2005.
Lady Liberty's on the prowl. She got a superpower hunger, armed and dangerous with the truth. She's coming after your poor, your weary, huddled masses. She's gonna make a market out of you. Democracy for money. Lady Liberty is drunk.
She got the avaricious eye. Even that homely third world boy is looking fine. She's sitting down to feast, dividing up the pie for the cronies and the companies that keep her high. Democracy for money, democracy for money, democracy for money. Legs once again, the queen of all that she surveys, but her lapdog waves and rolls like it rolled away. With a Bible flag and gun, she's gonna get you on the run, like some realistic zero-sum video game. Democracy for money, democracy for money, democracy for money. Crossfire, well, you better say your prayers when she comes trading her ideas for all you love. Collateral damage just means no one really cares, because freedom's raining down now like rockets.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Micro Europa zum Thema Partizipation und Demokratie.
Dank der Demokratie haben wir unter anderem unser Grundrecht der Meinungsfreiheit. Doch was verstehen wir eigentlich unter Demokratie? Wir haben uns in der Tübinger Innenstadt umgehört.
Demokratie ist für mich ein menschliches Miteinander.
Dringend notwendig.
Die einzig überzeugende Art, Gesellschaft und Politik zu organisieren.
Wenn alle mitsprechen dürfen.
Dass nicht Führungspersonen den Staat allein führen und allein die Entscheidungskraft über Gesetze haben.
Irgendwas mit Politik.
Dass die Herrschaft vom Volke ausgeht.
Dass die Volksvertreter in die gesetzgebende Bestimmung, in die Rechte weitgehend mit eingreifen dürfen und mitbestimmen dürfen.
Lebenswichtig.
Demokratie ist für mich nicht unbedingt so demokratisch, wie es sich im ersten Moment anhört.
Demokratie ist nicht nur in Wahlkabinen und Parlamentsgebäuden zu Hause. Unter den Dächern selbstverwalteter Wohnheime wird sie in den Wohnheimsküchen und Gemeinschaftsräumen täglich ausgeübt. Hunderte Studenten nehmen sich allein in Tübingen neben dem Studium die Zeit, ihre Wohnverhältnisse selbst zu organisieren.
Dass dies nur auf dem demokratischen Wege geht, haben die Bewohner des traditionsreichen Leibniz-Hauses bereits vor vielen Jahren erkannt.
Berkan Şakir und Daniel Schottmüller haben sich auf die Suche nach Demokratie mal anders in Tübingen gemacht.
Es ist ein langer Aufstieg zum Österberg, steil und anstrengend. Die Bewohner des Leibniz-Haus nehmen diesen Weg täglich auf sich. Hier über den Dächern Tübingens leben sie gemeinsam und selbstverwaltet. Ihr Grundsatz: Wer mitentscheiden will, muss sich beteiligen.
Es funktioniert, es braucht halt nur immer etwas länger. Das ist ganz klar. Und wenn man nicht an den Hausversammlungen teilnimmt, dann ist man eben nicht Teil von Entscheidungsprozessen und muss es dann so hinnehmen. Und wenn ich natürlich irgendwie den Willen habe, bei allem mitwirken zu wollen, dann muss ich da eben auch Platz für in meinem Leben schaffen. Das machen viele andere nicht. Deswegen sagen wir, okay, wir leben halt da auch so ein bisschen anders und wir wollen anders leben.
Soziologiestudent Jan führt gut gelaunt durch die verwinkelten Räume der altgedienten Villa aus der Zeit der Jahrhundertwende. Die Studenten haben dem ehrwürdigen Leibniz-Haus mit bunten Sesseln, Kinositzen und wilden Wandgemälden neues Leben eingehaucht. Der 34-Jährige nimmt auf der ausladenden Terrasse Platz und dreht sich eine Zigarette. Nebenan wird im Garten Unkraut gejätet. Im Gemeinschaftsraum geht ein Staubsauger an. Eine Studentin mit grünen Strähnen im Haar sonnt sich hinter dem Haus, mit freiem Oberkörper. Macht hier einfach jeder, wozu er gerade Lust hat?
Also Anarchie muss ja nicht negativ belegt sein. Ja? Bei uns ist es eher positiv belegt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es hier irgendwie so ein großer chaotischer Haufen ist oder so. Basisdemokratisch, glaube ich, trifft es ganz gut.
Direkte Demokratie auf kleinem Raum. Die 26 Bewohnerinnen und Bewohner des Leibniz-Hauses halten einmal im Monat eine Hausversammlung ab. Alle Entscheidungen werden dort im Konsens beschlossen. Über neue Bewohner stimmen die Leibnizianer im Plenum ab. Der Leibniz-Hausverein hat das Gebäude vom Studentenwerk gemietet. Daher kann das Studentenwerk im Gegensatz zu anderen Wohnheimen auch keinen Einfluss darauf nehmen, wer ein- oder auszieht. Im Leibniz-Haus wohnen aber nicht nur Studenten. Vom Philologieprofessor über Doktoranden bis zum Asylbewerber. Fast jeder findet seinen Platz. Und das über nationale Grenzen hinweg.
So 40% oder so aus den unterschiedlichsten Nationen sind da einfach hier im Haus. Und das ist schon sehr, sehr nett, zum Beispiel beim Essen. Da gibt es bei uns, wenn wir hier gemeinsam kochen, dann gibt es einfach Sachen, die hat man in seinem Leben vorher noch nie gesehen. Und das ist auch eine Bereicherung im Leben.
Melanie wohnt mittlerweile nicht mehr im Leibniz-Haus. Die 27-Jährige kommt trotzdem gerne immer wieder zurück. Aus ihrer Zeit auf dem Österberg hat sie viel mitnehmen können.
Die Tatsache, dass viele Leute auf engem Raum friedlich zusammenleben können und daraus ihren Nutzen ziehen. Also das finde ich eine sehr große Bereicherung, dass sehr verschiedene Leute, also eben nicht nur Studierende, zusammenleben, sich helfen, sich unterstützen. Und das zeigt schon, also haben allgemein die Wohnprojekte in Tübingen, zeigen das der Bevölkerung, dass es eben auch ein anderes Zusammenleben gibt, als das uns Bekannte.
Kann diese Form des Zusammenlebens auch auf die Gesamtgesellschaft angewendet werden?
Ich würde schon sagen, dass man da auf jeden Fall was lernen kann, weil das so eine Grundzufriedenheit aller zur Folge hat. Und man merkt ja, dass zum Beispiel eine repräsentative Demokratie jetzt nicht unbedingt das eben zur Folge hat, sondern dass alle irgendwie so ein bisschen zufrieden sind, sondern viele meckern einfach nur. Und das gibt es hier im Haus eigentlich selten.
Im Haus vielleicht nicht. Doch den Nachbarn auf dem Österberg teilen diese politische Einstellung nur bedingt.
Wir befinden uns auf dem Österberg, ja. Unsere Nachbarn sind da ein bisschen anders organisiert.
Die Häuser der Burschenschaften und Studentenverbindungen um das Leibniz-Haus herum sind eher konservativ und hierarchisch strukturiert. Das führt manchmal zu Konflikten.
Vor 2 Jahren gab es mal so Diebstahlprobleme, weil die mutprobemäßig dann bei uns eingestiegen sind, auch im 3. Stock und so. Aber das hat sich dann auch erledigt. Das sind dann solche Nachbarschaftsprobleme.
Auch vor dem Leibniz-Haus findet sich ein Zeugnis dieser Nachbarschaftsprobleme. Auf der brüchigen Mauer der Leibnizianer hat ein Unbekannter ein provokantes Graffiti gesprüht. Arbeit macht frei. Für Melanie nur ein Relikt längst vergangener Konflikte. Heute greifen sich die Nachbarn auf dem Österberg gegenseitig unter die Arme. Demokratie kann auch unterschiedliche politische Auffassungen aushalten. Und doch scheint sich auf dem Weg zurück in die Stadt eine gewisse, undefinierbare Spannung langsam zu lösen.
The Last Whale, Crosby, Stills and Nash.
Von Tübingen zum Land des Lächelns. Wer sich in China gegen die Regierung äußert, hat es schwer. Schon ein falscher Begriff auf einer Suchmaschine im Internet kann in eine Sackgasse führen.
Leonie Maschke, Kai von Lengerke und Christina Ebeling haben mit zwei Studenten gesprochen, die ihre Eindrücke in China gesammelt haben.
China ist eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Doch einen Chinesen zu finden, der offen über die Politik des Landes reden möchte, erweist sich als schwierig. Einiges aus China kann Martin berichten. Er studiert in Tübingen Medienwissenschaft und hat insgesamt 2 Jahre im Reich der Mitte verbracht, konnte die politische Lage hautnah mitverfolgen.
Ich habe sie relativ direkt erlebt. Einerseits hat sie sich gezeigt in den Restriktionen, die man hat, wie zum Beispiel Internetbenutzung. Man kann halt manchmal nicht seinen Webbrowser öffnen, seine E-Mails abrufen. Und andererseits ist es so, dass wenn man als Ausländer aufs Land fährt, in die armen Regionen, dann kann es passieren, dass man auf dem halben Weg umdrehen muss, weil man gesagt wird, stopp, hier nicht weiter für Ausländer.
Besonders ungern sieht die chinesische Regierung Ausländer in Tibet, erzählte uns Tillmann. Der Medizinstudent war dort für 6 Wochen, bevor ihn das Militär festnahm und zurück nach Peking schickte. Denn ohne Genehmigungen, die Tillmann nicht hatte, kommt man als Ausländer im besetzten Tibet nicht weit.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, war diese Jährung der Besetzung durch die Chinesen, was mir auch zum Verhängnis wurde, denn letztendlich war so viel Militär und Polizei in dem Land. Ich wurde halt beim Überqueren einer Brücke festgenommen, weil jegliche Brücken in Tibet besetzt waren von Militär. Sie hatten halt Angst, dass irgendjemand die Dinger hochspielt. Offenen politischen Widerstand gibt es eigentlich eher nicht. Das ist selten.
Für einen Europäer ist es völlig normal, jederzeit seine Meinung, vor allem zu politischem Geschehen, sagen zu können. Dass diese Spielregeln hierfür im Land des Lächelns ein wenig anders sind, musste auch Medienwissenschaftsstudent Martin lernen.
Uns wurde mitgegeben, das erste Mal auf den Weg, was auch immer ihr macht, geht nicht missionieren, preiset nicht den Herrn. Wir konnten über Politik reden, wir konnten auch über das Tiananmen-Massaker reden, wir konnten eigentlich über alles reden, aber der zuhört, weiß es anscheinend, also entweder weiß es nicht, weil er zu jung ist und es steht auch nicht in den Geschichtsbüchern geschrieben. Und wenn du versuchst, mit Älteren zu reden, die auch die Kulturrevolution mitbekommen haben, die reden nicht gerne drüber.
Keine Geschichtsaufarbeitung, keine Meinungsfreiheit, Beschneidung der Menschenrechte. Diese Kritikpunkte aus dem Westen ließ die große Wirtschaftsmacht China bisher kalt. Doch die Revolutionsstimmung des arabischen Frühlings hat die Regierung nervös gemacht. Denn trotz des politischen Drucks von oben wächst unter den Chinesen das Bestreben nach mehr Demokratie. Aber ist das überhaupt möglich? Noch einmal Martin.
Es ist halt falsch zu sagen von unserer Perspektive aus, es ist Müll, was da abgeht und ihr müsst euch bessern und drum und dran. Die sind in dem Prozess drin. Klar, es ist vieles schlecht, was da passiert, sei es auch Umweltverschmutzung, was auch ein anderes ganz großes Thema ist. Das ist halt das Resultat von einer Wirtschaftsmacht, die gesagt hat, wir machen zuerst Boom und danach räumen wir auf. Demokratisierung dauert, meines Erachtens nach hat sie schon eingesetzt, also der Prozess zumindest.
Selbst wenn China eines Tages eine Demokratie werden sollte, für Tillmann sieht die Lage des besetzten Tibet eher hoffnungslos aus.
Von außen kann man dieses Land nicht befreien und von innen haben sie keine Chance. Aber die Chinesen haben einfach zu große strategische Interessen an diesem Land. Das wird niemals mehr frei werden.
John Land and the Plastic Ono Band mit dem Titel Power to the People aus dem Jahr 1971.
Das Recht zu demonstrieren ist eines der Grundrechte in der deutschen Demokratie. Immer mehr, besonders auch junge Menschen, machen von diesem Recht Gebrauch und gehen auf die Straße, um ihre Standpunkte zu vertreten. Wir wollten von Tübinger Bürgern wissen, ob auch sie auf die Straße gehen.
Gegen Ausländerfeindlichkeit würde ich demonstrieren.
Für mehr Tierschutz, für die Umwelt.
Ich bin eigentlich kein Typ, der auf die Straße geht, um zu demonstrieren.
Nö, ich bin mit allem zufrieden soweit.
Ich bin gegen Stuttgart 21, gegen Atomkraft, gegen die Politik, die im Moment gemacht wird.
Was ich mir nur wünschen würde, wäre, dass man auch mal Gelegenheit hätte, für was zu demonstrieren. Also nicht gegen, sondern dass irgendwas so gut klappt.
Eine Dankesdemo. Das wäre doch auch mal schön, oder?
Berlin, Düsseldorf, Stuttgart. Das sind deutsche Großstädte, in denen viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen leben. Dort ist man nur einer unter vielen und es ist schwer, sich Gehör für seine Belange zu verschaffen.
Dass die Menschen aber nicht tatenlos alles akzeptieren, zeigen die schon lange anhaltenden Proteste in Stuttgart gegen den Umbau des Bahnhofs. Auch außerhalb von Deutschland legen die Menschen großen Wert auf Partizipation, wie der folgende Beitrag von unserer Partnerredaktion in Nantes zeigt. Neu eingesprochen von Elsa Rüff, Nathalie Nosek und Maximilian Heim.
Wenn man in einer großen Stadt wohnt wie Nantes mit 600.000 Einwohnern, kennt man davon nur wenige Menschen.
höchstens die Nachbarn, Freunde und die Arbeitskollegen. Welche Möglichkeiten hat man da, sich in der Metropole Gehör zu verschaffen? Sich in die kommunaldemokratischen Strukturen einzubringen, wie etwa das Stadtparlament? Was bedeutet eigentlich generell die Beteiligung an der Demokratie für die Bürger von Nantes?
Ich denke, wählen zu gehen.
Für mich ist die Beteiligung in der Demokratie, wenn sich die Bürger einmischen, vor allem bei politischen Entscheidungen hier in Nantes.
Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das erklären soll.
Die Mehrheit scheint sich nicht sicher zu sein, wie sie sich in der Demokratie einbringen kann. Der Stadtrat von Nantes hingegen hat eine genaue Vorstellung. Ein Projekt des Bürgermeisters Jean-Marc Euro verspricht, mit den Bürgern von Nantes in den Dialog zu treten.
Die Einbindung der Bürger in die Angelegenheit der Stadt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Projektes.
Pascal Bolo aus dem Rathaus in Nantes weiß mehr zu berichten.
Wir haben beispielsweise einen Ausschuss für die Belange behinderter Menschen und eine Unterstützung für ausländische Mitbürger. Und darüber hinaus gibt es Räte in den jeweiligen Stadtteilen.
Diese Angebote existieren, aber sie werden kaum wahrgenommen. Für den Politikwissenschaftler Goulvin Boudic bleibt die politische Teilhabe in Nantes wenigen Leuten vorbehalten.
Diejenigen, die zur Wahl gehen, sind nicht das Problem. Denn sie nehmen die Angebote ohnehin wahr. Das Problem sind die Leute, die eben nicht zur Wahl gehen und sich der Politik entziehen.
Deshalb reichen die derzeitigen Beteiligungsformen nicht aus. Für Boudic fehlt zum Beispiel die Möglichkeit, bei konkreten Fragen abzustimmen. Auch die Ausgangslage war früher leichter.
On est dans un contexte aujourd'hui général où on voit mal la différence.
Wir befinden uns heute in einer schwierigen Situation. Die Wahlbeteiligung war in den 70er und 80er Jahren in Frankreich viel höher. Der Grund war der große Kontrast zwischen den Linken und den Rechten. Es war so für die Bürger einfacher, eine Position zu beziehen.
Alors même que déjà dans les années 60, on parlait d'une forme de désaffection des citoyens.
Demokratie ist eine Form von Machtteilung. Aber man muss nicht zwangsläufig mitmachen. Auf der einen Seite fehlt vielen Bürgern die Motivation. Auf der anderen Seite laufen politische Projekte oft ins Leere. Die Bürger von Nantes können sich Gehör verschaffen, aber nur, wenn beide Seiten, also die kommunale Politik und die Bürger der Stadt, aufeinander zugehen und einen gemeinsamen Weg finden.
Mikro Europa.
Sounds. Interessen.
Interessant.
Interessant.
Interesting.
In den letzten Wochen und Monaten berichteten die Medien viel über Bürgeraufstände in verschiedenen arabischen Ländern. Täglich waren Bilder jubelnder Menschen in Tunesien und Ägypten nach den Stürzen der Diktatur, aber auch Bilder des Widerstands und der blutigen Angriffe auf die eigene Bevölkerung in Syrien und Libyen zu sehen.
Es scheint, als ob sich in Ägypten und Tunesien von unten eine demokratische Bewegung etabliert hat. Ob diese Bewegung auch in der übrigen arabischen Welt Erfolg haben wird, ist im Moment nicht abzusehen. Stavros Georgiou kommentiert.
In immer mehr arabischen Staaten gehen die Bürger auf die Straße, um für Freiheit und Gerechtigkeit zu demonstrieren. Doch können diese Proteste einen ähnlichen Erfolg haben wie in Ägypten und Tunesien? Kann die gesamte arabische Welt einen Schritt in Richtung Demokratie machen? Dies ist leider für den Moment zu bezweifeln. Ein Grund dafür ist die heterogene Bevölkerungsstruktur. Die Menschen im Mittleren Orient, etwa in Syrien, Saudi-Arabien oder Bahrain, sehen sich weniger ihrem Land als Nation verbunden, als vielmehr den zum Teil grenzübergreifenden verschiedenen Volks-, Religions- und Stammesgruppierungen. Es gibt für die Einwohner dieser zumeist im 19. Jahrhundert auf dem Reißbrett der Kolonisatoren entstandenen Staaten oft keine gemeinsame Grundlage, Widerstand gegen ihre Machthaber zu leisten. Und wenn man so will, auch keinen gemeinsamen Gegenspieler. Zu groß sind die Unterschiede und auch der Hass, beispielsweise zwischen Schiiten und Sunniten. Bis heute wird eine Gruppe von den Regimen begünstigt und die andere unterdrückt. Deshalb bleiben wohl Ägypten und Tunesien gerade wegen ihrer homogeneren Bevölkerungsstruktur mittelfristig die Ausnahmen. Wie in Syrien und Libyen zu sehen ist, scheint im Moment auch kein Machthaber dazu bereit zu sein, mehr Toleranz für politische Partizipation und Demokratie zu zeigen. Die Menschen dort bräuchten eine Symbolfigur. Jemand, der nicht in die Vergangenheit blickt, sondern in die Zukunft. Jemand, der über Stammes- und Religionsunterschiede hinweg die Menschen einen kann. Vielleicht eine arabische Version von Martin Luther King, Nelson Mandela und Frederick Wilhelm de Klerk. Ich sehe freilich niemanden, der sich als Galions Figur eignen würde. Zu verschieden sind auch die politischen Interessen der westlichen Länder, die sich zum Beispiel über den Einsatz in Libyen lange Zeit nicht einig waren und es zum Teil heute noch nicht sind. Gleichzeitig scheinen die USA und ihre Verbündeten aus den Erfahrungen in Afghanistan und im Irak etwas gelernt zu haben, dass man Demokratie einem Staat und seinem Volk nicht aufzwingen kann. Partizipation und Demokratie brauchen Zeit. Zeit, um sich zu entwickeln und noch mehr Zeit, um sich zu stabilisieren. My name is Abdominal, watch me rip this beat up. Pull the seat up, you don't wanna miss this, cause I can rock a rhyme from Halloween to Hanukkah. Stunning the typical numbskull out of his complacency. Mainstream or underground, it's all the fucking same to me. Plain as he can blatantly whack. Not trying to be rude, I'm just stating the fact that I be hating the raps that be laying into wax these days. So I'm taking it back, but not back to avant-garde old school period. Get back to a place where you need skills, period. As a participation prerequisite, things like flow, breath control, intellect and wit. Self-evident for any MC worth of sodium. Till you get it, stay out the microphone, you crumb. It's just a prerequisite. This is a prerequisite. We stick to a basic approach, raps over loops. But some people try to get cute and say that's been done before. It's not innovative, well then riddle me this. To be considered creative by that logic, I'm forced to invent a new form of music which I must present. But I already got a type of music that I like. It's called rockin' mics. And before my leaving in pursuit of alternate career paths, I'd like to master this craft. I bring innovation through my level of skill. Still skeptical, well, I expect that you'll redirect your perspective and chill. Once you chew on this, cause it's been done, I shouldn't be doing this. That's like saying Coltrane was at fault, bro. Cause Charlie Parker already played the alto. And since Shakespeare wrote plays, I guess Beckett shouldn't have had his saying. Cause Gandhi took a non-violent approach. Luther King Jr. should be reproached for adopting the same ideology. Obviously knowing in fact my philosophy is follow the traditions to direct your progression. And that's a statement, not a question. It's just a prerequisite. This is a prerequisite. Now I'm not trying to come across as cynical or jaded, but one thing unique about hip-hop that sometimes I hate is the fact that 60% of the cats that come to shows be like, bro, we make rap tracks, and dig into the knapsacks and pull out a fat stack of raps that they proceed to spit. Not spit meaning rhyme, but spit meaning spit. Lit, to relieve all over my face. It's cool that you're eager, but do give me some space. I'm just off the stage, dressed and rocking the place. I'm tired, I'm sweaty, please give me some space. Not to mention that I have a trouble hearing what you're saying. Right behind you, yeah, that's a DJ playing. And there's already raps on those beats, see? Which means making out yours is not easy. Better to give me a CD with your tightest three tracks. I'll listen, then write you with my feedback. Not to say that I'm against a friendly post-show hello. Put it this way, say you play the cello. I'll assume it's safe to say you wouldn't bring that thing to a show in its case. And as soon as the symphony finished, track down Yo-Yo Ma to play a little Shostakovich. Or suppose you took your girl to the ballet. Afterward, you slip on tights and bust a jeté. Not to say that I'm a snob who's not curious about new MCs. Just I take this shit seriously. Build some skills and approach with some etiquette. In other words, follow those parts as a patient prerequisites. It's just a prerequisite. This is a prerequisite.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
Hört Mikroeuropa zum Thema Partizipation und Demokratie. Dazu gehört auch das Streikrecht. Überstunden ohne Ende, Kürzungen bei den Gehältern und Streichung der Arbeitsplätze. Das ist der Alltag der Zeitungsjournalisten in Deutschland. Genau deshalb gehen die Redakteure, Drucker und Verlagsangestellten auf die Barrikaden.
Es wird gestreikt. Auch das Schwäbische Tagblatt in Tübingen lässt den Computer aus. Die Druckermaschinen stehen weitestgehend still. Unsere Mikroeuropa-Reporterinnen Fatwa Mosen und Melanie Seiss haben die Streikenden in einem Café in Tübingen getroffen.
Sie stehen auf der Straße, verteilen Flugblätter an die Passanten und hoffen, dass sie durch die Arbeitsniederlegung etwas bewirken können. Es geht wie so oft im Leben ums Geld. Aber nicht nur das, sagt Volker Rikitke, Redakteur des Schwäbischen Tagblatts.
Ich streike in erster Linie mal für meine Interessen. Ich will nicht, dass mir das Urlaubsgeld gekürzt wird. Und ich denke, dass meine Arbeit das Geld wert ist, was ich bis jetzt bekomme. Und wenn nicht, dann sollen meine Chefs mir das sagen, dass ich dieses Geld nicht wert bin. Aber natürlich streike ich auch für die, die nach uns kommen. Oder wenn ich meinen Arbeitgeber vielleicht irgendwann mal wechseln will, dann würde mich das genauso betreffen. Und also streike ich auch da wieder für mich.
Zudem ist es ihm ein Anliegen, sich so in diese Diskussion einzubringen.
Ich kann jetzt nur für mich reden. Ich würde nichts tun, wovon ich nicht überzeugt bin. Ich bin von diesem Streik überzeugt, weil ich glaube, dass es für uns und für mich ein Mittel ist, um für unsere Interessen zu kämpfen. Ein Streik ist so eine klassische Geschichte, wo der Einzelne oder die Einzelne zählt, aber eben auch die Gemeinschaft. Weil so ganz allein kann man da gar nicht viel bewirken. Man braucht schon viele Kolleginnen und Kollegen und möglichst geschlossenes Auftreten. Und dann glaube ich schon, dass man was bewegen kann.
Eben ganz nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Doch nicht für alle ist es einfach mitzumachen. Das Gemeinschaftsgefühl trügt, so Renate Angstmann-Koch, ebenfalls Redakteurin des Schwäbischen Tagblatts.
Es ist so, dass Journalisten nicht gerne streiken. Es ist zum Teil auch so, dass in vielen Verlagshäusern einfach Manager das Regiment übernommen haben und die haben völlig andere Denkweise. Die denken in Renditen, die denken in kurzfristigen Vierteljahreszahlen unter Umständen und machen sich, glaube ich, da weit weniger Sorge um die Zukunft und die Qualität letztendlich, wie wir als Journalisten das tun.
Genau deshalb gehen sie auf die Barrikaden. Gefallen lassen wollen sie sich die Änderung zugunsten des Profits der Unternehmer nämlich nicht. Da ist es gut, dass der Streik bei uns in Deutschland ein Grundrecht ist und ein zulässiges Mittel im Arbeitskampf. Trotzdem, sagt Renate Angstmann-Koch, können auch Nachteile dadurch entstehen.
Kein Arbeitgeber würde jemals zugeben, dass er irgendjemanden nicht befördert hat, nicht übernommen hat in der Probezeit oder seinen Vertrag nicht verlängert hat oder was auch immer, weil er gestreikt hat. Das würde niemals ein Arbeitgeber zugeben. Er könnte sofort verklagt werden.
Und deshalb wird oft geschwiegen. Doch Schweigen ist in einer Demokratie das Falsche. Dazu noch einmal Volker Rickitke.
Eine Demokratie ist ohne öffentliche Diskussion nichts.
Der Streik in den Printmedien, ein demokratisch legitimiertes Recht. Fatma Mosen und Melanie Seiss berichteten aus dem Streikcafé der Mitarbeiter des Schwäbischen Tagblatt.
Du gehst auf Arbeit und kriegst Lohn und gibst dem Boss trotz alledem. Dein Arbeitgeber nimmt ja bloß, er nimmt dich aus, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, und sie reden groß von Partnerschaft. Doch Boss bleibt Boss, er herrscht und rafft und saugt uns aus, trotz alledem. Und wer die Arbeit los wird, lebt mit Stempelgeld, trotz alledem. Er legt die Hände in den Schoß und denkt, es geht trotz alledem. Trotz alledem und alledem, und mal raus aus dieser Arbeitshetz, dann fällst du ins soziale Netz und gehst kaputt trotz alledem. Die Nazis kriechen aus dem Loch mit Hakenkreuz und alledem. Die Ratten kommen wieder hoch, trotz Grundgesetz und alledem. Trotz alledem und alledem, schlimmer sind die Nazis, die so schön die Kurve kriegten, hier im Staat als Demokrat, trotz alledem. Die Linken waren in Frankreich jetzt zur großen Wahl, trotz alledem. Sie stritten sich noch bis zuletzt wie Hund und Katz, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, und das war den Rechten sehr bequem. Und doch kommt ein Pariser Mai, trotz Wählerei und alledem. Der Frühling kam in Prag mit Macht, trotz Stalins Bart und alledem. Die Menschen blühten auf ganz sacht, trotz Furcht und Hass und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz den fünf Invasionsarmeen, trotz Brudermord, das ist der Weg, wo's weitergeht, trotz alledem. Und Baro sitzt im Stasi-Knast, trotz Westprotest und alledem. Er hat den Bonzen eins verpasst, der Hieb saß gut, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Einzelhaft und Schreibverbot, und schweigt ihr Baro dreimal tot, den brecht ihr nicht, trotz alledem. Wer weiß, die nächste Eiszeit kommt,
mit Strauß und Kohl und wie vor dem kommt kalter Krieg. Auch der zerbombt ganz Deutschland, ja, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, wenn wir frieren müssen, werden wir all zittern. Doch vor Kälte bloß und aufrecht gehen trotz alledem. Trotz alledem und alledem, wenn wir frieren müssen, werden wir wohl zittern, doch vor Kälte bloß und aufrecht gehen trotz alledem.
Du, Julia, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt.
Wie die Zeit vergeht. Aber wir hoffen, dass wir euch einen Einblick in die Vielfalt der politischen Partizipation geben konnten.
Unsere Mikro-Europa-Redakteurinnen Julia Dilger, Britt Hummel, Brigitte Theil und Sarah Tudayo haben sich für uns in die Tübinger Altstadt gestürzt und die Umfrage durchgeführt.
An den Reglern saß wie immer Oliver Lichtwald und die Redaktion wurde von Ulrich Hägele geleitet.
Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt Mikro-Europa. Im September hört ihr ein Best-of Mikro-Europa mit den Highlights aus dem letzten halben Jahr. Bleibt jetzt aber auch noch dran. Es folgt eine Sendung des Uniforums.
Wir wünschen euch noch erholsame Semesterferien.
Am Mikro verabschieden sich
Julia Arno
und Pia Terstappen.